ARD.
Es ist der letzte Novembermontag 2014, der Montag vor Thanksgiving. In den USA macht man sich bereit für das Riesenfamilienfest. In den kommenden Tagen wird es nicht nur um Süßkartoffelbrei, um Cranberry-Soße und Truthahnbraten gehen, sondern vor allem darum, irgendwie nach Hause zu kommen, trotz voller Flughäfen und Highways. Die sind in Los Angeles sowieso chronisch verstopft. Jetzt aber mixt sich der beginnende Feiertagsverkehr mit den Pendlern, die noch ein paar Arbeitstage vor sich haben. Eine davon ist Selina Chavanet. Sie ist an diesem Montagmorgen unterwegs zu ihrem Job in Culver City. Gerade mal 16 Kilometer von Downtown Los Angeles entfernt, aber eine eigene Stadt. Und ein Teil von dem, was die meisten im Kopf haben, wenn sie von der Traumfabrik Hollywood sprechen. Denn auch in Culver City gibt's eins der sagenumwobenen Studiogelände, der Major Studios, in denen Blockbuster für Kino und Streaming produziert werden. Chavanet arbeitet bei Sony Pictures Entertainment. Das steht heute auf dem weißen Tor am Eingang. Lange aber waren das die MGM, die Metro-Goldwyn-Mayer Studios. Genau, die mit dem brüllenden Löwen und der Fanfare im Vorspann. Hier wurde Der Zauberer von Oz gedreht, später Man in Black, Euphoria, Ghostbusters und Breaking Bad. Wenn Selina Chavanet mal eine kurze Pause braucht, dann schließt sie sich manchmal einer der Touren an, die täglich Besucher durch das Gelände führen. Über die Hallen und Bürogebäude spannt sich ein gigantischer, fast 30 Meter hoher Regenbogen aus lackiertem Stahl. Eine Hommage an den Zauberer von Oz und den Titelsong Somewhere Over the Rainbow. Nicht nur eine Verspieltheit von Sony, sondern auch erfüllte Vorschrift. Culver City verlangt von den ansässigen Unternehmen, dass sie einen Teil ihrer Investitionen für Kunstwerke im öffentlichen Raum aufwenden müssen. Also in etwa, wollt ihr hier was bauen, dann müsst ihr die Stadt für uns alle schöner machen. Sony wollte einen weiteren Parkplatz und entschied sich dafür, als Ausgleich diesen Regenbogen errichten zu lassen. Selina Chavanet arbeitet also buchstäblich somewhere under the rainbow. Irgendwo zwischen Kunst und Kommerz, zwischen Magie und Mehrwertsteuer ist das alles hier zu verorten. Ihre Werkbank in der Traumfabrik liegt in der TV-Abteilung von Sony. Aber als sie an diesem Tag in das Bürogebäude gehen will, streikt ihre Schlüsselkarte. Sie versucht es mehrfach. Immer wieder Error. Selina Chavanet ist zwar irritiert, aber dass so ein elektronischer Schlüssel mal spinnt, das kommt schon vor. Sie bittet das Sicherheitspersonal, sie reinzulassen. Und dann, im Büro angekommen, wird's richtig schräg. Die Computer fahren nicht hoch. Das Internet ist gestört. Nicht mal die Kopierer funktionieren noch. Auf den Rechnern, die schließlich doch hochfahren, erscheint nicht der normale Startbildschirm, sondern ein verstörendes Video wie aus einem 80er-Jahre-Horrorfilm. Eine Art Zombie-Skelett leuchtet auf den Bildschirmen auf. Rot angestrahlt, mit diabolischem Grinsen, schwebt es über einem Grabstein, auf dem Sony steht. Daneben sind die abgetrennten Köpfe der damaligen Studiobosse Amy Pascal und Michael Linden zu sehen. Offenbar hat sich dafür jemand einfach an ihren Firmenporträtfotos bedient. Man erkennt noch dieses gewinnende Lächeln eines typischen CEO-Headshots. Das Ganze wirkt vor allem gruselig stümperhaft, als hätte da ein Photoshop-Neuling versucht, sein eigenes Metal-Motiv-Shirt zu entwerfen. Und dann sind da noch diese neongrünen Textzeilen.
Wir haben euch bereits gewarnt und das ist nur ein Anfang. Wir machen weiter, bis ihr unseren Forderungen nachkommt. Wir haben all eure internen Daten erlangt, darunter auch Geheimnisse und Top-Geheimnisse. Wenn ihr euch nicht ergebt, werden wir die unten stehenden Daten der Welt zeigen.
Die Drohung ist überschrieben mit Hacked by #GOP, Guardians of Peace. Ein Erpresserschreiben in merkwürdig viereckigem Englisch. Der Text, das Gruselbild, das wirkt zwar sehr plump und unbeholfen, aber wenn es den Hackern wirklich gelungen sein sollte, alles auszuschalten, vom Drucker bis zu den Kartenterminals der Kaffeeläden auf dem Studiogelände, dann sind sie vielleicht doch nicht so stümperhaft, wie ihr Gruselbild vermuten lässt. Ebenfalls seltsam, es ist für Selina Chavanet und ihre Kollegen an diesem Montag im November nicht klar, welchen Forderungen sie da nachkommen, wem sie sich ergeben sollen. Aber es wird nicht lange dauern, bis der Ernst der Lage für alle überdeutlich wird. Denn in den Tagen und Wochen danach werden mehr als 150 Gigabyte Unternehmensdaten geleakt. Nicht irgendetwas. Das Geheimste, das Sensibelste. Gehaltslisten bis hin in die Führungsriege. Verträge, Passwörter, Gesundheits- und Kreditkartendaten. Telefon- und Sozialversicherungsnummern, darunter die von A-Promis wie Sylvester Stallone und Quentin Tarantino. Medien können aus vertraulichen internen Mails zitieren, in denen Sony-Mitarbeiter schreiben, wie schwierig Tom Cruise sei, Adam Sandler als Arschloch bezeichnen und Angelina Jolie ein verzogenes Gör nennen. Und natürlich landen auch noch nicht veröffentlichte Filme und Drehbücher im Netz, darunter auch das für den nächsten James-Bond-Film, Spectre. Kurz, die Hacker veröffentlichen fast alles Vertrauliche, was Sony jemals digital gespeichert hat. Sie löschen außerdem nahezu sämtliche Datenbanken der Firma, 3/4 der Server lahmgelegt. Es ist ein Desaster, eine PR-Katastrophe und eine gewaltige Zerstörung. Noch verrückter wird es aber, als nach und nach klar wird, wem es gelungen ist, eines der größten Filmstudios der Welt derart vorzuführen. Die hatte 2014 noch kaum jemand auf dem Schirm.
Das FBI hat es bekannt gegeben. Wir können bestätigen, dass Nordkorea den Angriff durchgeführt hat.
In Sicherheitskreisen hört man einen Spruch sehr häufig und der lautet: Die Bedrohung, die Nordkorea im Cyberraum darstellt, ist vielleicht die am meisten unterschätzte Bedrohung überhaupt.
Ich würde Nordkorea nicht als Nation bezeichnen. Sie sind eine organisierte Verbrecherbande.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Heute geht's um eine Geschichte aus Hollywood, die selbst klingt wie das Skript für einen Blockbuster. Der Hack bei Sony Pictures Entertainment und die Hacks, die folgen sollten. Ein millionenschwerer Bankraub in Bangladesch, der das arme Land fast ruiniert hätte. Erpressersoftware, Spionage und schließlich der größte Krypto-Coup der Geschichte. Die Masterminds dahinter sollen ausgerechnet aus diesem kleinen Land am anderen Ende der Welt kommen, in dem gerade mal etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung überhaupt einen Stromanschluss hat und fast niemand Zugang zu freiem Internet. Woher also hat Nordkorea das Geld und das Know-how für solche Hacks? Wie läuft so eine raffinierte Großtat ab? Und warum eigentlich greift Nordkorea ausgerechnet Sony Pictures Entertainment an? Ein Filmstudio also? Das hört ihr in dieser Folge von Dark Matters. Das Land ohne Internet und seine Cyberarmee. Es ist der 17. Dezember 2014, etwas mehr als 3 Wochen nach dem Angriff auf Sony Pictures. Und die Hacker bekommen genau das, was sie erreichen wollten. Das Filmstudio sagt den für Weihnachten geplanten Kinostart einer Komödie ab. Das klingt erstmal nicht so spektakulär, aber nicht nur bei Sony ist mittlerweile klar, genau das war möglicherweise das wichtigste Ziel, der Hauptgrund, warum nordkoreanische Cyberkriminelle überhaupt Sony Pictures angegriffen und bloßgestellt haben sollen. Ein Film, eine Satire namens The Interview. Darin spielen Seth Rogen und James Franco 2 US-Journalisten, die einen speziellen Auftrag bekommen. Sie sollen den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un töten. Für Sony hätte diese überdrehte Komödie ein guter Weihnachtserfolg werden sollen. Wem der gerade gestartete American Sniper zu hart und der parallel laufende Märchenfilm Into the Woods zu, naja, märchenhaft ist, der hätte sich in diesem Jahr ein Ticket für The Interview kaufen können. Irgendwo zwischen Kifferkomödie und Satire aufs Weltgeschehen. Aber jetzt, nach dem gigantischen Hack, will plötzlich keine der großen Kinoketten in den USA The Interview zeigen. Denn es gibt eine neue Drohung der Hackergruppe Guardians of Peace, wieder in gebrochenem Englisch formuliert, aber diesmal hält sie niemand mehr für einen schlechten Scherz.
Überall,
wo The Interview zu sehen ist, wird die, die im Terror Vergnügen suchen, ein bitteres Schicksal ereilen. Alle Welt wird sehen, wie schrecklich dieser Film ist. Alle Welt wird Angst haben. Denkt nur an den 11. September. Wer sich auch nur in der Nähe der Kinos aufhält oder in der Umgebung wohnt, sollte diese Orte besser verlassen.
Auch wenn das FBI die Drohungen als haltlos einstuft, die Angst vor einem Anschlag ist zu groß und Sony Pictures knickt vor den Hackern ein, erinnert sich ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Das Ganze zeigt, wie angespannt die Situation war, und man kann sich vorstellen, dass da auch hinter den Kulissen erheblich gerungen wurde um die richtige Strategie, den richtigen Umgang mit dieser Situation.
Hinter den Kulissen beschäftigt sich längst auch die nationale Sicherheitsbehörde FBI mit dem Fall. Am 19. Dezember, zwei Tage nachdem Sony Pictures den Kinostart von The Interview wegen möglicher Anschlagspläne abgesagt hat, wird die Cyberattacke sogar Thema im Weißen Haus. Der damalige US-Präsident Barack Obama macht das vorläufige Ermittlungsergebnis des FBI öffentlich. Hinter dem Pseudonym Guardians of Peace steht Nordkorea.
I think it says something interesting about North Korea that they decided to.
Es sagt einiges über Nordkorea aus, dass es einen so massiven Angriff auf ein Filmstudio durchzieht, wegen einer Satire mit Seth Rogen und James Franco. Dass das eine Bedrohung für sie war, gibt ihnen eine Vorstellung davon, mit was für einem Regime wir es hier zu tun haben.
Der US-Präsident macht die Sache durch seinen Kommentar aber auch größer. Es geht jetzt nicht mehr nur darum, wie Sony-Mitarbeiter in geleakten E-Mails über Filmstars abgelästert haben. Hier versucht ein fremdes Regime in den USA eine Zensur zu erzwingen. Als Beweis legt das FBI unter anderem technische Spuren vor, die auf nordkoreanische Akteure hindeuten. Ähnliche Malware, ähnlicher Code, verknüpfte IP-Adressen. All diese Parallelen verknüpfen diesen Fall mit anderen, mit früheren nordkoreanischen Cyberangriffen, etwa auf südkoreanische Banken und Medien. Nordkorea dagegen weist jede Beziehung zu den Guardians of Peace und dem Hack bei Sony Pictures Entertainment zurück. Wenig überraschend. Allerdings konnte es sich auch nicht verkneifen, die Cyberattacke als eine gerechte Tat zu bezeichnen. Und schon vorher hat Nordkorea öffentlich einiges getan, um die Interview zu stoppen. Im Sommer 2014 kommt der Trailer zu der Satire raus. Daraufhin beschwert sich Nordkorea offiziell bei den Vereinten Nationen und nennt den Film eine kriegerische Handlung, droht mit entschlossener und gnadenloser Vergeltung. Um das zu verstehen, ein kurzer Perspektivwechsel. In Nordkorea wird das Staatsoberhaupt wie eine Gottheit verehrt. Es gibt einen wahnsinnigen Personenkult. In dem Land gilt es sogar schon als Frevel, eine Zeitung zu zerknüllen. Es könnte ja ein Foto von Herrscher Kim Jong-un Schaden nehmen. Und in diesem Film, The Interview, sollte ursprünglich gezeigt werden, wie Kim Jong-uns Kopf explodiert. Der Film wurde schon entschärft gezeigt. Letztendlich ist nur zu sehen, wie er mitsamt Hubschrauber in die Luft fliegt. Nur ein Stunt, nur ein Schauspieler, eine Satire, alles überdreht. Aber für Nordkoreaner eben auch eine unvorstellbare Grenzüberschreitung, fast sowas wie Gotteslästerung. Die geschätzt etwa 26 Millionen Nordkoreaner leben unter der dritten Generation der Kim-Herrscherfamilie. Großvater Kim Il-sung war der erste, eingesetzt von der Sowjetunion unter Stalin und gilt bis heute als ewiger Präsident. Nach seinem Tod 1994 ging die Macht an seinen Sohn über, Kim Jong-il, der schon als Nachfolger in Stellung gebracht wurde. Und so erging es dann wiederum seinem Sohn später. Seit 2011 ist Kim Jong-un mächtigster Mann und Alleinherrscher über Nordkorea. Der Personenkult um ihn und seine Familie ist so allgegenwärtig im Land, dass er ein total geschlossenes Weltbild ergibt. Aus unserer Sicht mag es schräg klingen, wenn in den Schulbüchern Nordkoreas zu lesen ist, dass Herrscher Kim Jong-un schon mit 3 Jahren Auto fahren konnte oder sein Vater so rein war, dass er nie auf die Toilette gehen musste. Aber wenn man sein Leben lang nichts anderes hört, dann glaubt man es irgendwann auch. Und so sehr die Herrscherfamilie vergöttert wird, so groß die Ehrerbietung für Kim Jong-un ist, so brutal fällt dann auch die Reaktion aus, wenn das mal ausbleibt, sagt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Man muss sich ja bewusst machen, mit was für drakonischen Mitteln Nordkorea gegen jede Form von Kritik oder Missachtung auch der Autorität des Machthabers im Land selber vorgeht. Also in Nordkorea wird man erschossen, weil man bei einer Rede von Kim Jong-un im Saal eingeschlafen ist. Und insofern passt das sehr wohl ins Bild, dass das Regime sich massiv herausgefordert haben dürfte durch diesen Film, in dem es ja auch ganz persönlich um Kim Jong-un ging.
Ein Racheakt gegen eine Hollywood-Produktion, um das Ansehen des geliebten Führers zu schützen. Passt also alles voll in dieses geschlossene Weltbild. Aber wollen ist das eine, können das andere. Wie schafft es ein Land, in dem noch in den 90ern eine gravierende Hungersnot herrschte, das in vielen Bereichen als unterentwickelt gilt und in dem auch aufgrund der staatlichen Kontrolle so gut wie niemand einfach so ins Internet kann, höchstens einige wenige absolut systemtreue. Wie schafft es also, so ein Land, einen so gut geplanten, präzisen, vernichtenden Hackerangriff auf ein modernes Riesenunternehmen mit ausgeklügelter Sicherheitsarchitektur zu starten?
Nordkorea ist sehr stark und sehr gut ausgestattet in Bezug auf Cyberaktivitäten. Man kann sogar sagen, das sind eine der wenigen fortschrittlichsten Cyberakteure der Welt.
Das ist Sinan Seelen, Chef des deutschen Verfassungsschutzes. Er spricht von dem, was unter Geheim- und Nachrichtendiensten als APT, Advanced Persistent Threat, also eine komplexe Cyberattacke bezeichnet wird. Typischerweise durch staatlich gesteuerte Gruppen oder Akteure. APTs laufen im Verborgenen, über längere Zeiträume. Sie richten sich gegen strategisch wichtige Ziele, große Unternehmen, kritische Infrastruktur, Ministerien, Regierungsinstitutionen. Um sie auseinanderzuhalten, werden einige durchnummeriert oder sie bekommen sogar Spitznamen. Man nennt sie dann Fancy Bear, Secret Blizzard, Fishing Elephant, Phantom Panda, auch die aus Nordkorea.
Wenn Sie sich zum Beispiel APT-38 angucken, auch bekannt als Lazarus, ist einer der fähigsten Cyberakteure, mit denen wir es zu tun haben und die auch sehr differenzierte, teilweise maßgeschneiderte Operationen auf die Zielfläche bringen und sehr effektiv und erfolgreich sind in dem, was sie tun.
Lazarus, die biblische Figur, die von den Toten auferweckt wurde. Vielleicht ja, weil man mit Nordkorea im Spiel der Cybermächte erst gar nicht gerechnet hatte. Die Gruppe, die diesen Namen und APT-38 trägt, ist tatsächlich sehr effektiv und erfolgreich. Denn Geheimdienste und Regierungen sehen genau diese Gruppe hinter dem spektakulären Sony Pictures Hack. Und ein paar weiteren. Nicht nur der Verfassungsschutz aus Deutschland, auch Geheimdienste aus den USA und Südkorea halten Lazarus und die nordkoreanische Cyberarmee für sehr mächtig. Die New York Times schreibt, Hacken ist die perfekte Waffe für Nordkorea, das vom Rest der Welt isoliert ist und nichts mehr zu verlieren hat. Für Nordkorea sind seine Cybertruppen gleich aus drei Gründen wichtig, erklärt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg. Erstens könne es so Systeme stören, seine Gegner schwächen. Zweitens Informationen ausspähen. Aber extrem wichtig für das arme Land ist vor allem Punkt 3.
Es geht auch darum, sich Devisen zu besorgen, an Geld zu kommen, den Staat finanziell am Laufen zu halten. Und insofern ist Nordkorea so etwas wie die Piraten im Cyberraum. Ein Land, das mit hoher krimineller Energie darauf aus ist, Beute zu machen. Und das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Niemand weiß genau oder auch nur ungefähr, wie hoch der nordkoreanische Staatshaushalt ist. Aber Schätzungen gehen dahin, dass möglicherweise bis zur Hälfte des Staatshaushaltes auf diese Weise finanziert wird.
Aber Nordkoreas Dienste operieren nicht nur im Netz, sie sorgen auch in der Volksrepublik selbst für Staatssicherheit. So heißt dann auch das dazugehörige Ministerium. Ja genau, wie die Stasi in der DDR. Und auch sonst gibt's einige Parallelen. Warum zum Kernauftrag der ganzen Unternehmung, also Kim Jong-un und seine Macht zu schützen, auch der Mord an einem seiner Brüder gehörte, mitten auf einem Flughafen in Malaysia und getarnt als Internet-Prank. Diese verrückte Geschichte hört ihr in unserem Hintergrundgespräch mit Michael Götschenberg, dem ARD-Geheimdienstexperten. Wenn ihr wollt, gleich im Anschluss. Nordkorea ist eine Art Blackbox. Seit Jahrzehnten abgeschottet wie kaum ein anderes Land auf der Welt. Der Grund klingt für deutsche Ohren teilweise vertraut. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernimmt die Sowjetunion den Norden der koreanischen Halbinsel vom besiegten Japan, die USA den Süden. Geteilt wird das Land wie am Reißbrett, exakt entlang des 38. Breitengrads. 1948 werden dann zwei Staaten gegründet. 1950 greift Nordkorea unter Kim Il-sung den Süden an. Der Koreakrieg ist nach 3 Jahren vorbei, aber statt einem echten Frieden gibt es eine Trennungslinie. Eine 4 Kilometer breite demilitarisierte Zone. Bilder davon habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Es gibt einen Zaun, Wachposten und absolutes Ödland. Niemand darf es betreten, außer denen, die es überwachen. Was in Nordkorea passiert, erfahren wir so oft nur durch die Propaganda des Landes, durch Geheimdienste oder durch die wenigen Menschen, die schon dort waren. Thomas Schäfer ist einer davon. Er war bis 2018 insgesamt 8 Jahre lang deutscher Botschafter in Nordkorea.
Es ist ein stalinistisch regiertes Land, das heißt mit einer totalen Kontrolle der Bevölkerung. Der Staat greift in jegliche persönliche Entscheidung ein. Zum Beispiel besteht keine Reisefreiheit im Land, wenn man aus seiner Heimatgemeinde irgendwo hinreisen will, nicht ins Ausland, sondern auch nur in die Nachbargemeinde, dann braucht man einen triftigen Grund oder zumindest die Erlaubnis der Behörden. In Pjöngjang lebt die Elite des Landes. Der geht es besser, die wird besser vom Staat versorgt. Auf dem Land hat sich seit Jahrzehnten kaum etwas verändert. Die Leute sind sehr eingeschränkt in ihren persönlichen Lebensentscheidungen und natürlich auch in ihren materiellen Möglichkeiten, was sie eigentlich haben, was sie zum Beispiel zum Essen kriegen.
Für Essen, für das Nötigste ist also oft kein Geld da, aber gleichzeitig macht das Land immer wieder Schlagzeilen mit spektakulären Waffen- und Raketentests. Militärische Stärke, große Paraden mit roten Fahnen, Soldaten im Gleichschritt und rollende Panzer, diese Bilder gehen immer wieder um die Welt. Ganz vorn, in der Mitte, Reihe 1, Kim Jong-un, meist umgeben von einigen Männern in Uniformen, die mit spektakulär vielen Orden behängt sind. Die vielleicht wichtigste Waffe Nordkoreas aber läuft nicht bei den Militärparaden auf. Die Elite-Hackergruppen mit perfekt ausgebildeten Computercracks. Dabei ist das offene, freie Internet sowas wie Kryptonit für einen oppressiven Staat wie Nordkorea. Das hermetisch abgeriegelte Weltbild, das dort von der Schule bis zum Lebensende gepredigt wird, könnte mit einer einzigen Google-Suche widerlegt werden. Deshalb hat Nordkorea ein eigenes Internet. Oder besser Intranet. Kwangmyong heißt es und ist seit dem Jahr 2000 sowas wie online. Genau so sehen auch die geschätzt ein paar tausend Websites heute noch aus. Zum Beispiel für die nordkoreanische Fluglinie, die Nachrichtenagentur und die Seite für nordkoreanische Filme. Natürlich, wie alles andere auch, strengstens staatlich kontrolliert. Messenger-Dienste, Social Media, all das existiert für die Bevölkerung Nordkoreas schlicht nicht. Trotzdem hat das Regime schon früh in den 80ern und 90ern angefangen, das Internet für sich zu nutzen, sich eine Armee von Cyberspionen und Cyberkriegern aufzubauen. Kerstin Zettel-Schabbat forscht dazu bei der DCSO, der Deutschen Cybersicherheitsorganisation in Berlin. Ein Unternehmen, das Schutz vor Cyberangriffen anbietet und dafür Wirtschaft, Forschung und Behörden vernetzt. Sie erzählt, dass schon damals viele nordkoreanische Studenten ins sowjetische Ausland geschickt wurden und mit viel Know-how wieder zurück nach Hause kamen.
Und so konnte man sich eben ein wirklich sehr, sehr umfassendes Skillset, umfassende Fähigkeiten in den Bereich aneignen. Zunächst mal ging es tatsächlich auch darum, das eigene Intranet zu ermöglichen. Also man wollte sich eben nicht nur offline abschotten, sondern tatsächlich auch online abschotten.
Das nordkoreanische Regime rekrutiert potenzielle Cyberkrieger schon früh. In Nordkoreas Grundschulen werden Kinder trainiert, am Computer und auch mit endlosen Multiplikationsaufgaben. Die, die sich dabei am besten anstellen, zieht sich das Regime zu Top-Programmierern heran. Michael Barnhardt ist Sicherheitsexperte bei der Cybersicherheitsfirma D-Tech Systems, arbeitet dafür eng mit westlichen Geheimdiensten zusammen und nimmt vor allem Nordkorea ins Visier.
Wenn du 6, 7 oder 8 Jahre alt bist und eine besondere Begabung für Mathe, Naturwissenschaften und das Lösen von Logikproblemen zeigst, wirst du sofort in ein spezielles Fördersystem gesteckt.
Je nach Talent werden die Kinder und Jugendlichen für unterschiedliche staatliche Zwecke ausgebildet. Von Cybertrolls über Programmierer bis hin zur absoluten Hacker-Elite.
Sie sind immer auf dem neuesten Stand. Die trainieren ununterbrochen. Sie machen das von Kindheit an. Du musst dir das vorstellen wie ein Training für die Olympiade, wie Höhentraining. Und wenn sie dann wieder auf normale Höhe kommen, sind sie um Längen besser.
Wer in den vielen Programmierwettbewerben zum absoluten Top-Level gehört, für den geht's weiter auf eine Eliteschule in der Hauptstadt Pyongyang. Ein sozialer Aufstieg. Denn wer für den Staat hackt, der wird mit Privilegien belohnt. Extra Essensrationen, ein Auto, eine gute Wohnung, die Befreiung vom Militärdienst, der bis zu 10 Jahre dauern kann, oder sogar ein Einsatz im Ausland. Aber auch dort auf nicht-nordkoreanischem Boden sind sie alles andere als frei. Ihnen werden die Pässe abgenommen, staatliche Aufpasser behalten sie im Blick. Und selbst wenn ihnen eine Flucht gelänge, sie wissen, dass ihre Familien die Folgen ihres Verrats brutal zu spüren bekommen würden. Sie sind Cybersklaven, Leibeigene des Systems und wurden ihr Leben lang darauf vorbereitet, sagt Michael Barnhart.
Mit 18 sind sie dann wirklich absolutes Top-Level. Richtig, richtig gut. Aber es ist auch ein bisschen traurig, weil dieses Hacken, das ist ihr ganzes Leben. Wenn du einmal drin steckst, bist du diesem Staat vollständig ausgeliefert.
Eine so mächtige Cyberarmee muss natürlich gesteuert und koordiniert werden. In einem System wie Nordkorea auch überwacht. Und das übernimmt das sogenannte Reconnaissance General Bureau, das Generalbüro für Aufklärung, also kurz RGB. Nordkoreas Militärgeheimdienst, erklärt Michael Barnhart.
Das RGB ist wahrscheinlich der bedeutendste Hackerapparat. Es ist wie eine Mischung aus CIA und NSA in den USA, also zuständig für Auslandsgeheimdienst und Cyberoperationen. Aber die machen noch mehr als das. Das RGB verfügt auch über Sabotageeinheiten, die nach Südkorea eingeschleust werden, um dort Chaos zu stiften. Das RGB verfügt also über viele verschiedene Abteilungen.
Sogenannte Bureaus. Und die waren laut einem Bericht des US-amerikanischen Center for Strategic and International Studies schon in alles Mögliche verwickelt. Vom Versenken südkoreanischer Schiffe bis hin zu Entführungen, Mordversuchen und klassischen Spionageoperationen. Eine dieser Unterabteilungen ist das Bureau 121, das Herzstück von Nordkoreas Cyberoperationen.
Das sind die Besten der Besten. Die, die die ganzen Kryptogelder abräumen, fremde Staaten ausspionieren und weltweit Forschungsergebnisse abziehen.
Cybersicherheitsexperte Michael Barnhart sagt, die wertvollsten Hacker des Regimes sitzen in Nordkorea fest, streng abgeschottet. Aber viele der aus Pyongyang koordinierten Angriffe laufen vermutlich auch über die Cybersklaven im Ausland.
Viele dieser Hacker, vor allem die, die im Kryptobereich arbeiten, leben heute irgendwo an der chinesischen oder russischen Grenze. Von da kann Nordkorea sich schnell wieder zurückbeordern, wenn es drauf ankommt. Und dann gibt es noch Hacker in Ländern wie Laos, Vietnam oder in Teilen Afrikas.
Für Nordkorea hat diese Strategie gleich mehrere Vorteile. Zum einen lässt sich so die Urheberschaft der Cyberangriffe viel besser verschleiern. Zum anderen umgeht das Land so seine eigenen technischen Limits und kann für die normalen Bürger die selbstverordnete, politisch motivierte Firewall hochgezogen lassen. Ob in Nordkorea selbst oder im Ausland, der südkoreanische Geheimdienst schätzt, dass inzwischen bis zu 7000 Hacker für Nordkorea durchs Netz ziehen. Das kleine, abgeschottete Land ist also eine Cyber-Großmacht, sagt Expertin Kerstin Zettel-Schappert.
Nordkorea hat so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht, dass man eben gesagt hat, okay, wir sind so stark sanktioniert, wir sind so stark von der Außenwelt, bis auf China mal ausgenommen, abgeschlossen. Wie können wir denn aus dieser Isolation so ein bisschen einen Vorteil schöpfen? Da hat man eben gesagt, okay, die liberalen Demokratien, die sind eben immer stärker auf das Internet, auf Cybersicherheit angewiesen. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen, dass wir eben sagen, okay, wir greifen diese Demokratien genau da an, wo es wehtut, wo sie eben verwundbar sind.
Und die Oberhacker von Lazarus und seinen Untergruppen scheinen besonders viele dieser Wunden verursacht zu haben. Dabei beweisen sie immer wieder Geduld und Professionalität, wie der Sony-Hack zeigt. Mitte September 2014 landen immer wieder Mails bei verschiedenen Mitarbeitern von Sony Pictures Entertainment, sogar beim Chef Michael Linden selbst. Sie kommen scheinbar vom Tech-Unternehmen Apple und darin steht etwa Folgendes. Warnung, jemand hat versucht, sich bei Ihrer Apple-ID einzuloggen. Wir haben den Zugriff verhindert. Bitte verifizieren Sie Ihre Login-Daten innerhalb von 48 Stunden, sonst müssen wir Ihr Konto aus Sicherheitsgründen sperren. Für die Verifizierung klicken Sie auf folgenden Link. Dieser Link in dieser E-Mail führt auf eine Website, die dem offiziellen Apple-Kundenservice zum Verwechseln ähnlich sieht. Hier werden die Sony-Mitarbeiter dazu aufgefordert, ihre Apple-ID und ihr Passwort einzugeben, die dann direkt in die Hände von Hackern gelangen. Denn nicht Apple, sondern die mutmaßlich nordkoreanischen Hacker Guardians of Peace, laut FBI Teil der Lazarus-Gruppe, waren die eigentlichen Absender dieser Phishing-E-Mails. Social Engineering nennen Cyberspezialisten das, eine psychologische Betrugsmasche, bei der Angreifer sich als irgendjemand ausgeben, dem wir vertrauen. Idealerweise bringen sie uns so dazu, etwas zu tun, das wir schon zigmal gemacht haben, zum Beispiel unsere Apple-ID zu bestätigen. Genau das ist beim Sony-Hack passiert, erklärt Cybersicherheitsexperte Michael Barnhart.
Sie verstehen unsere Gesellschaft. Sie können einschätzen, wie wir uns verhalten werden und was uns dazu bringt, auf einen Link zu klicken, der uns eventuell um die Ohren fliegt.
Mit den gesammelten Apple-IDs und Passwörtern verfügen die Hacker jetzt quasi über einen Schlüsselbund, um Sony Pictures zu erpressen. Sie müssen all die erbeuteten Passwörter nur noch einmal im firmeneigenen Computernetzwerk ausprobieren. Irgendjemand hat sicher ein Passwort, das er dort auch noch benutzt. Und schon haben sie sich unbemerkt in den ersten Computer des Filmstudios eingeschleust. Von da aus hacken sie sich langsam immer tiefer ins System, kopieren massenhaft Daten, laden alles Mögliche herunter. Das geht über Monate. Sie räumen den Laden regelrecht leer, bis sie irgendwann genug haben und dann, kurz vor Thanksgiving, die Hölle über Sony Pictures Entertainment hereinbricht. Sie komplett bloßgestellt werden. Sie realisieren, dass ein Großteil ihrer Daten geleakt wurde und sie schon längst keinen Zugriff mehr darauf haben. Um dann, 3 Wochen später, den Grund für diesen Angriff aus dem Verkehr zu ziehen. Die Interview, die Filmsatire über Kim Jong-un, wird erstmal gestoppt. 1:0 für die Hacker und Sony Pictures Entertainment bleibt auf geschätzten 100 Millionen Dollar Kosten und einem gewaltigen Image-Schaden sitzen. Das Motiv der Attacke auf das Unternehmen war aber nicht nur Rache zu nehmen, sondern auch die ganz große öffentliche Machtdemonstration. Cybersicherheitsexperte Michael Barnhart erklärt es so. Es ging bei dem Schlag gegen Sony wohl auch um einen Platz am Big Boy Table. Nordkorea will vom Rest der Welt ernst genommen werden im großen geopolitischen Kräftemessen und zeigen:
Ich bin da und ich bin wichtig. Genauso bedeutend wie China, Russland oder die USA. Und ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um weiter als wichtiger Player zu gelten und meinen Platz an diesem Tisch zu halten.
Nochmal, Nordkorea bestreitet bis heute, irgendwas mit dem Sony-Hack zu tun zu haben. Behörden und Geheimdienste aus den USA und aus Deutschland haben aber kaum noch Zweifel daran. Das FBI hat viele Indizien zusammengetragen. Alles deutet auf Lazarus hin. Und eins steht fest, spätestens seit dem Hack auf Sony nehmen alle die Nordkoreaner ernst. Sie werden nicht mehr unterschätzt, sondern gefürchtet. Und Lazarus macht weiter, landet immer wieder spektakuläre Erfolge, skrupellos und clever. Manchmal verhindert nur eine Portion Glück für die Angegriffenen, dass alles noch schlimmer oder noch teurer wird. Das erste Beispiel beginnt wieder mit einer Mail. Genauer gesagt mit einer Bewerbung. Die landet im Januar 2015 im Postfach der Zentralbank von Bangladesch. Absender: Razel Alam. Freundlich und professionell schreibt Razel, er sei auf Jobsuche, würde sich über eine Einladung zum Gespräch freuen. Ein Mitarbeiter der Bank lädt über einen Link Anschreiben und Lebenslauf herunter und, ohne es zu wissen, eine Schadsoftware. Die Methode ist maximal simpel, maximal effizient, sagt Cyberkonfliktforscherin Kerstin Settel-Schabbert.
Also das Thema Social Engineering stellt immer ein sehr, sehr großes Problem dar, dass Hacker eben gezielt die Schwachstelle Mensch, wenn man so will, ausnutzen, gerade um eben den initialen Zugriff zu den Zinssystemen zu erhalten.
Die Hacker sind jetzt im System der Bank, bewegen sich wie bei Sony Pictures heimlich von Computer zu Computer, beobachten und analysieren wieder monatelang die internen Prozesse, knacken die Sicherheitssysteme, scannen die digitalen Tresore. Hier finden sie Reserven von $1 Milliarde, hinterlegt bei der Federal Reserve in New York, einem Konto der Zentralbank der USA. Am Abend des 4. Februar 2016, ein Jahr sind sie da schon im System unterwegs, schlagen die digitalen Angreifer zu.
Cyberangriff. Hacker dringen in Zahlungssystem SWIFT ein.
Milliardenkuh in New York. Zentralbankkonto per Überweisung geleert.
Cyberbankraub von $81 Millionen. Nordkorea unter Verdacht.
Die Hacker überweisen über Nacht gigantische Summen auf Konten auf den Philippinen. In der Zentralbank von Bangladesch merkt zunächst niemand was. Denn die Angreifer haben nicht nur Geduld, sondern auch perfektes Timing. In Bangladesch beginnt das Wochenende am Donnerstagabend. Dann machen die Banken zu. Und exakt da startet auch der Angriff. Die Arbeitswoche beginnt dort zwar wieder am Sonntag, aber da ist Wochenende in New York. Und als die Fed-Mitarbeiter aus den USA einschreiten wollen und rückfragen, da ist am Montag, den 8. Februar, Lunar New Year, der erste Tag des Mondjahres. Ein großer Feiertag in vielen asiatischen Ländern und so auch auf den Philippinen. Alle feiern, niemand meldet sich zurück. So vergehen Tage, in denen die Aktion einigermaßen ungestört ablaufen kann. Letztlich ist es nur ein Zufall, ein einziges Wort, das dem digitalen Bankraub ein Ende setzt. Jupiter. So heißt die Straße in Manila, in der die Bank residiert, bei der die Gelder auflaufen. Jupiter Street steht also auch auf einigen der Transaktionen und die Fed scannt Überweisungen routinemäßig auf bestimmte Begriffe. Ausgerechnet Jupiter ist für sie ein rotes Tuch. So heißt ein Schiff des iranischen Regimes, das auf einer Sanktionsliste steht. Und weil der Name Jupiter eben auch zufällig auf den Überweisungen ist, werden sie gestoppt. Einige gehen also durch, diese aber nicht. Hätten die Angreifer einen anderen Namen gewählt, wäre das Konto regelrecht leer gelaufen. Auch wenn die Elite-Hacker es nicht schaffen, die ganze Milliarde abzuziehen, am Ende ist es ihnen gelungen, $81 Millionen zu rauben. Die Gelder eines Landes, in dem sehr viele sehr hart für dieses Staatsvermögen arbeiten mussten. FBI und IT-Experten sind sich einig, das war Lazarus. Und das geklaute Geld landet nach einigen Umwegen und Geldwäschen zu großen Teilen im Staatshaushalt von Nordkorea. Beispiel 2 für die Schlagkraft Nordkoreas im Cyberraum folgt ein gutes Jahr später. Im Mai 2017 findet der größte Erpresser-Software-Angriff der Geschichte statt. Innerhalb weniger Stunden werden weltweit Windows-Computer lahmgelegt. Cyberkonfliktforscherin Kerstin Zettel schabbert.
Mehrere hunderttausend Computer in über 150 Ländern. Also es hatte wirklich ganz erhebliche Folgen. Auch bei der Deutschen Bahn, aber auch in kritischen Infrastrukturen von anderen Ländern. Also wirklich kaum ein Land, das irgendwie nicht von WannaCry betroffen war.
Der WannaCry-Virus. Auf den infizierten Windows-Computern taucht plötzlich eine rote Warnmeldung auf. Your files have been encrypted. Ihre wichtigen Daten sind verschlüsselt worden. Um sie wieder zu entschlüsseln, sollen Betroffene innerhalb von 3 Tagen zahlen, in Bitcoin. Sonst wird alles platt gemacht. Klassische Ransomware, Erpressersoftware also. Der WannaCry-Wurm verbreitet sich rasend schnell. Vielleicht erinnert ihr euch noch, teilweise ist sogar auf den Bahnhofsanzeigetafeln der Deutschen Bahn dieses rote Warnfenster aufgeploppt. Für den WannaCry-Angriff nutzen die Hacker eine Windows-Sicherheitslücke aus, mit der sich der US-Geheimdienst NSA selbst jahrelang Zugang zu fremden Computern verschafft hatte. Hersteller Microsoft wusste davon offenbar lange nichts. Zwar wurden Sicherheitsupdates angeboten, aber ältere Windows-Versionen blieben ungeschützt. So konnte sich WannaCry rasant über Netzwerke und das Internet ausbreiten und weltweit ungeschützte Rechner infizieren. Es ist der bislang größte und offensivste Cyberangriff, der Lazarus-Gruppe zugeschrieben wird. Zwar konnte WannaCry nach wenigen Stunden gestoppt werden, ein britischer Hacker hatte eine Art Notausschaltknopf im Code der Malware entdeckt und gedrückt, aber WannaCry sorgt für weltweite Panik bei Windows-Nutzern und setzt kurz britische Krankenhäuser, chinesische Tankstellen und eben die Bahnhofsanzeigen in Deutschland außer Gefecht. Nur weil das so kurz ablief, hielt sich wohl auch die erbeutete Summe in Grenzen. Bitcoins im Wert von rund $90.000. Zum Vergleich, IT-Experten schätzen, hätte nur 1% der WannaCry-Betroffenen wirklich gezahlt, wären wohl ca. $600.000 Lösegeld zusammengekommen.
Allerdings hat es natürlich auch gezeigt, dass offensichtlich die dahinter steckenden Akteure, man geht eben davon aus, dass es Lazarus und damit Nordkorea war, dass die offensichtlich auch nicht davor zurückschrecken, wirklich weltweit erhebliche Schäden hervorzurufen.
Also, ihr erinnert euch an die drei Ziele von Gruppen wie Lazarus: Chaos stiften, Informationen sammeln und Geld für den Staatshaushalt rausschlagen. Haben wir hier alles zusammen. Aber auch die Gegner der Elite-Hacker lernen, berichtet Cybersicherheitsexperte Michael Barnhart. Deshalb muss Lazarus sich immer wieder was Neues einfallen lassen.
Die internationalen Reaktionen und Rückschläge rund um den Sony-Angriff, WannaCry und den Raub bei der Zentralbank von Bangladesch haben sie dazu gebracht, sich intensiv mit Blockchain-Technologien und Kryptowährungen auseinanderzusetzen. Und weil sie so früh dran waren und so viel Zeit und Ressourcen reingesteckt haben, beherrschen sie Krypto-Hacks mittlerweile perfekt.
Wie perfekt, das zeigt dann Beispiel 3 aus dem Februar 2025, der mutmaßlich größte Online-Klau der Geschichte. Bei der Kryptobörse Bybit wird Kryptowährung im Wert von 1,5 Milliarden Dollar abgeschöpft. Die Spur führt wieder zu Nordkoreas staatlichen Cyberkriegern.
Im Grunde genommen haben sie einen Weg gefunden, sich durch Social Engineering in eines der Systeme einzuschleusen und Zugriff auf das Frontend von Bybit zu bekommen. Das ist der Teil, über den alle Transaktionen laufen und über den dein Geld beim Auscashen, Swappen oder sonstigen Vorgängen in deine Crypto-Wallets bewegt wird. Sie hatten dieses System so manipuliert, dass, stark vereinfacht gesagt, Bybit nicht mehr mit mir kommunizierte. Stattdessen hatten sie den Empfänger ausgetauscht. Das heißt, immer wenn das System dachte, es spricht mit mir und transferiert mein Geld, lief diese Kommunikation tatsächlich zu ihnen. Sie hatten den Mechanismus gehackt, sodass die Transfers an die alternative, von ihnen kontrollierte Adresse gingen.
Und von da werden die Beträge dann vermutlich in Bitcoin und andere Kryptowährungen umgetauscht, immer weiter geschoben, bis sie in einem großen schwarzen Loch verschwinden. Geholfen haben sehr wahrscheinlich gute Beziehungen ins kriminelle Milieu und sogenannte Kryptomixer, also Anbieter, die Kryptotransaktionen vermischen, bis die Wege des Geldes perfekt verschleiert sind. Geldwäsche on demand sozusagen. Nordkorea sagt mal wieder nichts zum Milliarden-Coup. Aber der südkoreanische Geheimdienst und das FBI sind sich sicher, dass Kim Jong-uns Cyberarmee hinter dem wohl größten digitalen Bankraub der bisherigen Geschichte steckt. Diese drei Beispiele und der Sony-Hack zeigen, Nordkorea nutzt im Cyberkrieg gegen seine Kritiker und Feinde die unterschiedlichsten Taktiken. Dabei ist ihre wohl wirkungsvollste Strategie gar nicht digital. Ausgerechnet der Mensch wird zum wachsenden Sicherheitsrisiko. Stichwort Social Engineering. Bei Sony war es wahrscheinlich die Apple-ID, in der Nationalbank von Bangladesch eine freundliche Bewerbermail mit Lebenslauf im Anhang und an anderer Stelle vermeintliche Nacktfotos von Stars, die man sich ansehen kann. Klick einfach hier auf diesen Link. Der Köder passt immer perfekt zu dem, was man erbeuten will und zu dem, den man als Türöffner braucht. Und das ist immer der Mensch vor dem Rechner. Nordkorea treibt all das auf die Spitze, aber es bleibt nicht nur dabei, Personen zu erfinden, Mailanhänge zu fingieren. Mittlerweile besteht auch die Gefahr, dass Soldaten dieser Cyberarmee ganz real in die Unternehmen vordringen, sagt Cyberkonfliktforscherin Kerstin Zettel-Schabbat.
IT-Worker, also Personen, die im IT-Bereich arbeiten. Und da ist es eben so, dass Nordkorea gezielt Personen versucht, in vor allen Dingen auch westliche IT-Unternehmen, aber mittlerweile eben nicht mehr nur IT-Unternehmen, einzuschleusen. Und dabei wird eben ausgenutzt, dass natürlich vor allen Dingen auch im Zuge von Corona diese Unternehmen das Remote-Arbeiten stark gefördert haben. Und deswegen versucht man eben diese Personen in so Jobs zu bekommen.
Über Jobplattformen wie LinkedIn, Upwork oder Freelancer.com versucht der nordkoreanische Geheimdienst unter falschen Identitäten Mitarbeiter in Unternehmen einzuschleusen, sagt Kerstin Zettel-Schabbat. Meistens machen sie mehrere IT-Jobs parallel. Ihre Gehälter fließen als ständiger Cashflow in Kim Jong-uns Staatshaushalt. Und die Computerprofis können die Firmen ganz in Ruhe von innen heraus auskundschaften.
Natürlich haben die Personen dann einen privilegierten Zugang zu den Unternehmensnetzwerken. Da könnte natürlich Malware platziert werden. Aber natürlich kann dadurch auch geistiges Eigentum abfließen. Es können weitere Cyberoperationen im Nachgang so ermöglicht werden. Und das ist eben auch ein Thema, das eine immer größere Brisanz darstellt.
Cybersicherheitsexperte Michael Barnard hat sich auf dieses Phänomen spezialisiert und vermutet sogar, diese angeblichen IT-Fachkräfte, die für Kim Jong-un hacken und spionieren, haben mittlerweile viele große Unternehmen weltweit unterwandert und auch Regierungsorganisationen sind nicht sicher vor ihnen.
Die IT-Worker sind eine interne Bedrohung und wir wissen, dass sie zu destruktiven Angriffen bereit sind. Das haben sie bereits gezeigt. Man muss sich das mal vorstellen. Sie sind weltweit verteilt, haben sich überall Zugang verschafft und warten jetzt ab. Und wenn man etwas gegen Nordkorea unternimmt, dann legen sie alles von innen heraus lahm.
Das Problem ist so gravierend, dass inzwischen sogar das Bundesamt für Verfassungsschutz explizit vor IT-Fachkräften aus Nordkorea warnt und die Wirtschaft bittet, genauer hinzuschauen, wen sie einstellen, sagt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Für die Sicherheitsbehörden ist das Problem, von all dem überhaupt etwas mitzubekommen, weil die betroffenen Unternehmen damit häufig nicht an die Öffentlichkeit gehen und sich häufig auch nicht an Sicherheitsbehörden wenden und das lieber intern regeln, weil sie eben Image-Schäden befürchten, insbesondere wenn es um Rüstungsunternehmen geht oder IT-Unternehmen. Insofern weiß niemand, in welchem Umfang das alles stattfindet. Man kann sicherlich Rückschlüsse aus den Fällen ziehen, von denen man Kenntnis erlangt, aber dass die Dunkelziffer riesig ist, davon kann man fest ausgehen.
Das klingt jetzt alles sehr danach, als hätten wir am Ende keine Chance gegen Nordkoreas Cyberprofis. Aber Sinan Seelen, Präsident beim Verfassungsschutz, ist zuversichtlich, dass es für Kim Jong-uns Hacker zumindest sehr viel schwieriger geworden ist, so einen gigantischen Firmenhack wie 2014 bei Sony Pictures abzuziehen.
Gerade im Bereich der Cybersicherheit glaube ich, dass wir bei großen Unternehmen gut weitergekommen sind. Wo ich mir echte Sorgen mache, sind kleine und mittelständische Unternehmen. Gerade solche Unternehmen sind für die nordkoreanischen Informations- und Fähigkeitslücken auch von besonderer Bedeutung. Und mit denen gehen wir in der Prävention sehr stark um.
Auch Cyberkonfliktforscherin Kerstin Zettel-Schabbat glaubt, dass Prävention für nahezu alle Unternehmen immer wichtiger wird, um sich gegen Nordkoreas Cyberangriffe aufzustellen. Komplett verhindern wird man sie kaum können, sagt sie, aber
was man natürlich erreichen kann, ist denen das Leben schwerer machen. Es sind oftmals relative Standardmaßnahmen wie Netzwerksegmentierung, entsprechende Backups, Mitarbeitersensibilisierung und Schulungen, gerade auch natürlich um Social Engineering Kampagnen zu unterbinden, Multifaktor-Authentifizierung und so weiter und so fort. Also oftmals wirklich das Standardset an Cybersicherheitsmaßnahmen, die allerdings nicht nur gegenüber nordkoreanischen Cyberoperationen oftmals zumindest eine erste Defensivschicht bilden können, sondern auch gegenüber vielen anderen APT-Gruppierungen, aber auch gegenüber Cyberkriminellen.
Und dann ist da noch die Barack Obama-Art und Weise, mit dem Problem umzugehen. Als sich der damalige US-Präsident am 19. Dezember 2014 bei seiner Jahresabschlusspressekonferenz den Fragen von Journalisten zum Sony-Hack stellt, outet er sich nicht nur als Fan von The Interview-Hauptdarstellern Seth Rogen und James Franco.
I love Seth.
Ich liebe Seth und ich liebe James.
James.
Er droht Nordkorea auch mit Gegenmaßnahmen.
They caused a lot of damage.
Sie haben viel Schaden angerichtet und wir werden reagieren, angemessen und auf eine von uns gewählte Weise.
Es gab Vermutungen, dass die USA auch in gewisser Weise im Cyberspace reagierten. Also es wurde ein zwischenzeitlicher Ausfall nordkoreanischer Systeme eben auch auf eine Art Hackback der USA zurückgeführt.
Möglicherweise haben die USA einfach zurückgehackt, sagt Kerstin Zettel-Schabbat. Mitten im ganzen Streit um Sony Pictures und um den Satirefilm The Interview bricht nämlich das Internet in Nordkorea komplett zusammen für 9,5 Stunden. Der Großteil der Bevölkerung hat ja sowieso keinen Zugang zum Netz, aber bei der politischen Elite und bei der Hackerarmee sitzt der Treffer. Obamas offizielle Antwort auf den Sony-Hack ist in jedem Fall uramerikanisch. Den Colt ziehen und sich nicht einschüchtern lassen.
So, let's not get into
Lasst uns die Dinge so nicht angehen.
Und auch Sony Pictures findet noch eine Antwort, eine Art Ausgleichstreffer zum 1:1. Am 24. Dezember 2014, 6 Tage nach Absage des Kinostarts von The Interview, stellt das Filmstudio den Film über Kim Jong-un zum Streamen ins Netz und landet ein Riesenerfolg. Gleichzeitig gibt Sony bekannt, dass die Komödie auch noch auf die Kinoleinwand kommt. Rund 300 US-Kinos, vor allem kleine Programmkinos, zeigen ihn am ersten Weihnachtsfeiertag. Statt leeren Seelen ist der Andrang enorm und Zwischenfälle gibt es keine. Durch den Hack ist die Klamauk-Komödie irgendwie zum Symbol für Demokratie und politische Meinungsfreiheit geworden. Geht Sony Pictures Entertainment am Ende also sogar als Gewinner aus der Geschichte raus? Lässt sich nicht so klar sagen. Auf jeden Fall werden unter dem riesigen Regenbogen von Culver City weiterhin Filme und Serien gedreht. Trotzdem sitzt der Schock auch über 10 Jahre später noch tief. Der Sony-Hack markiert eine Zeitenwende in Hollywood und in Sicherheitskreisen, sagt ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg.
Das Ganze ist in seiner Dimension, in seiner Qualität, sowohl was die Auswirkungen betrifft, als auch was die politischen Konsequenzen betrifft, einmalig bis heute und macht deutlich, wozu nordkoreanische Hacker fähig sind. Man hat damals noch gedacht, kann das wirklich Nordkorea sein? So gut sind die doch nicht. Aber im Grunde genommen hat dieser Fall deutlich gemacht, wie gut sie sind und wozu sie in der Lage sind. Und wie lang auch der Arm dieses Regimes sein kann, wenn das Regime es wirklich drauf anlegt.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Islamistischer Terror in Deutschland. Ein Anschlag mit vielen Opfern. Das war der Plan an diesem Dezembertag 2012 am Bonner Hauptbahnhof.
Das hätte ein katastrophaler Anschlag werden sollen, mitten auf diesem belebten Gleis 1. Mag man sich wirklich überhaupt nicht vorstellen, wie viele Opfer und welche Zerstörung das hätte geben können.
Wie ein paar Minuten, ein aufmerksamer Bahnreisender und ein Zufallsfund in diesem Fall das Schlimmste verhindert haben, nächstes Mal bei Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Und wenn ihr nicht warten wollt, die neue Folge gibt's immer eine Woche früher in der App der ARD Audiothek. Einen haben wir noch, und zwar einen Podcast-Tipp. Die neue Folge von ARD Crime Time. Tod nach der Disco, der Eiskellerfall. In diesem Fall aus Aschau im bayerischen Chiemgau wird ein junger Mann zunächst wegen Mordes verurteilt, aber Jahre später wieder freigelassen und für unschuldig erklärt. ARD Crime Time rekonstruiert die Ermittlungen und Gerichtsprozesse und es geht auch um das, was nun bleibt nach dem endgültigen Urteil Ende 2025. Den Podcast gibt's werbefrei in der ARD Audiothek. Moderation und Skript? Ich, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt. Redaktion und Skript Lena Alexandra Mempel und Lena Petersen. Besonderer Dank an die Experten in dieser Folge. Michael Barnhardt, Kerstin Zettel-Schabbat und Sinan Seelen.